Es gibt wohl keine wichtigeren Bezugspersonen für ein Kind als die eigenen Eltern oder als Personen, die diese Rolle für ein Kind einnehmen. Aus München grüßt Sie zum heutigen Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol Leon Bichler zum Vortrag Eltern nach dem Herzen Gottes von dem Gebetshausleiter, Publizisten und Theologen Dr. Johannes Hartl aus Augsburg. In diesem Vortrag erläutert Dr. Hartl unter anderem, inwiefern Eltern Maß nehmen können an Gott. Aus Zeitgründen darf ich Ihnen den Beginn seines Vortrages nun kurz zusammenfassen. Als erstes macht Dr. Hartl darauf aufmerksam, dass der weit überwiegende Teil des insgesamt von einem Menschen Gelernten in dessen ersten Lebensjahren erlernt werde. Daraus ergebe sich eine ungeheure Prägungskraft dessen, was die Bezugspersonen um ein Kind herum vor allem in dessen ersten 6 Lebensjahren sprechen, tun und unterlassen. Statistiken würden etwa belegen, dass vor allem das positive wie auch das negative Verhalten des eigenen Vaters besonders massiv prägend auf ein Kind wirken würden. Daran anknüpfend behauptet Dr. Hartl unter Verweis auf die Kriegsvergangenheit unserer Väter, Großväter und Urgroßväter, dass es massive Väterwunden in diesem Land gebe, die sich in den Folgegenerationen weiter auswirkten. Es sei bedeutend zu erkennen, dass man als Mensch mit unvollkommenen Prägungen und Vorbelastungen ins Leben starte, und dies würde ansatzweise erklären, was das Christentum unter Erbsünde verstehe. Beispielsweise werde in der eigenen Familie auch vermittelt, wie man umzugehen habe mit Geld, mit Konflikten, mit Sexualität, mit Trauer und Verlusten, sowie mit Ärgernissen und vielem mehr. So gäbe es also in jeder Familie heimliche Festlegungen, die wie Gebote fungieren, aber oft dem Reich Gottes widersprechen würden. Familie und Vaterschaft stehe nach Dr. Hartl oftmals im Widerspruch dazu, wie Gott als Vater sei. Weiter zitiert Dr. Hartl Stephen Corfee mit den Worten: Das, was du bist, schreit so laut in meine Ohren, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Dr. Hartl erklärt diesen Satz so, dass der Mensch zwar durch seine Worte Aussagen mache, aber durch seine Handlungen sage er sehr viel mehr aus als durch seine Worte. So würden sich die Leute allgemein und auch die eigenen Kinder im Speziellen natürlich vor allem danach richten, wie man ist und was man vorlebt, anstatt danach, was man nur mit Worten aussagt. Gemäß Dr. Hartl würde das Kreuz Christi uns zum Bild eines perfekten Vaters führen. Jeder würde einmal im Leben seine Kinder verletzen, aber entscheidend sei, dass die eigenen Kinder lernen, zu Gott, ihrem perfekten Vater, mit ihren Anliegen zu gehen, so wie man dies selbst tue. Scheitern an den eigenen Idealen müsse jeder, damit er erkennt, dass menschliche Streben nach Gutem alleine nicht immer zum Ziel führe. An dieser Stelle erklärt Dr. Hartl, dass es ihm zentral um die Vaterschaft Gottes geht, von der wir lernen können. Dadurch, dass sich Gott als Vater zu erkennen gibt, komme dem Thema Elternschaft von der Bibel her eine starke Würde zu. Schon in der Schöpfungsgeschichte zeige sich Gott einerseits zwar als liebender Vater, der aber andererseits auch das Sagen habe, und zwar mit Autorität. Gott freue sich laut der Bibel an den Menschen und liebe sie unabhängig von ihrer Leistung, so Dr. Hartl, aber Gott wollte, dass sie dazu fähig werden, Eigenverantwortung in Freiheit zu übernehmen, und dazu gebe Gott immer wieder eine neue Chance und stehe zu seinem Wort, ganz im Gegensatz zu vielen Eltern, die ihre Kinder immer wieder auch enttäuschten. Gott konfrontiere auch mit Sünde und Fehlern, und zwar aus Wissen um das Bessere im Menschen und aus Zuversicht in die Fähigkeit, die in den Menschen läge. Schließlich spreche Gott Identität in die Menschen, und dies hätten Eltern auch zu tun. Jetzt fährt Dr. Hartl mit seinem Vortrag fort, unter anderem mit weiteren Erläuterungen zur Freiheit des Menschen. Radio Horeb wünscht dabei gute Unterhaltung und geistlichen Gewinn.
Ich muss euch jetzt 2 Modelle vorstellen, wie wir als Menschen operieren. Und du siehst es in der Erziehung die ganze Zeit. 2 völlig gegensätzliche Modelle. Und zwar ist es schon interessant, dass Gott einen Garten erschafft einmal die Grünen, einen Garten erschafft, wo es die Wahlfreiheit gibt, dieses oder jenes zu tun. Leute fragen ja bis heute, hey, warum gibt es das Böse in der Welt? Gott hat eine Möglichkeit erschaffen, dass du daneben schießen kannst. Gott hat in sich etwas, was der höchste Wert für ihn ist. Und das ist Freiheit. Weißt du, dass Gott ein Universum ohne Leid hätte erschaffen können? Ein Universum ohne Leid, ja. Wenn wir alle nur das Gute tun könnten, gäbe es auch kein Leid. Dann wären wir zwar Roboter, aber es wäre alles gut. Das ist die alte Frage. Warum gibt es so viel Böses in der Welt, so viele Kriege? Du müsstest sagen, hey, Gott müsste doch eigentlich nur alle Ursachen von Bösem abschaffen. Das Problem ist, dann schafft er dich auch ab. Und mich auch. Ja? Und Gott ist nicht so ein Papa, der sagt, hättest du gerne einen Apfel oder eine Birne? In beiden Fällen bekommst du eine Birne. Haha. Freiheit, ihr Lieben, Freiheit ist immer Wahlfreiheit. Okay? So. Warum möchte Gott Wahlfreiheit? Weil er einen Wert dahinter hat. Schau mal her. Gott ist, Definition von Gott im biblischen Sinne, Gott ist die Liebe. Okay. Gott ist die Liebe. Tja, der Punkt ist, Liebe entsteht nur, wenn du die Freiheit hast. Du kannst niemand zwingen, dich zu lieben. Du kannst niemand zur Liebe prügeln. Wie lange muss ich dich bestrafen, dass du mich endlich liebst? Wird nicht gehen. Schau mal her, es gibt zwei komplett unterschiedliche Modelle zu arbeiten. Erster Johannesbrief. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Es gibt zwei Grundart und Weisen, wie du erziehen kannst. Du kannst entweder erziehen mit dem Ziel von Freiheit oder du kannst erziehen mit einem komplett anderen Ziel. Und zwar ist es das Ziel der Kontrolle. Kontrolle ist das Gegenteil von Freiheit. Lass mich kurz erklären, was ich meine. Ich meine unter Kontrolle nicht, dass es Regeln gibt. Ich meine damit nicht, dass du weißt, wo du stehst. Kontrolle meine ich mit einer Haltung, die sagt, mein Wille geschehe. Unglaublich viel in der Erziehung ist nur Konditionierung. Kinder dazu zu bringen, dass sie uns nicht nerven. Übrigens, unser ganzes Bildungssystem ist zum großen Teil Kinder konditionieren, dass sie in unsere Wirtschaft passen. Es ist wirklich so. Die dahinterstehende Mentalität ist, du musst ins Konzept passen. Erziehungsratgeber, wie kriege ich mein einjähriges Kind dazu, durchzuschlafen? Wie kriege ich mein einjähriges Kind dazu, aufs Töpfchen zu gehen? Weil es ist ja nervig. Und die Idee dahinter, ja, ist ganz witzig. Die Idee dahinter ist nicht witzig. Die Idee dahinter ist, ich will diese kleine Bestie kontrollieren, dass sie mich nicht nervt. Es ist komplett, eine komplett andere Haltung, als die, die Gott hat. Gott erschafft Adam und Eva in einem Raum von Freiheit. Jetzt kommt das Aber. Er sagt, weißt du was, ihr habt Wahlfreiheit, aber eure Wahlfreiheit hat Konsequenzen. Also es ist nicht, du kannst Apfel oder Birne haben oder du kannst den Apfel und die Birne in den Müll schmeißen und drauf rollen, ist gerade alles egal. Solche Eltern gibt's ja auch. Und solche Eltern erziehen Kinder zur Beziehungsunfähigkeit. Weißt du, wenn ich mich so verhalte, als hätte mein Handeln keine Folgen. Auch heute mache ich mal das, morgen mache ich das, heute sage ich das, morgen mache ich was anderes. Wirst du beziehungsunfähig werden. Ihr Lieben, Gott ist die Liebe. Und weil Gott die Liebe ist, erzieht er über Wahlfreiheit und Konsequenz. Denn aus Wahlfreiheit und Konsequenz kommt Beziehung. Ist ein bisschen theoretisch, es wird deutlich praktischer noch, gell? Aber schau mal, wenn mein Kind lernt, okay, ich habe eine Wahlfreiheit. Ich kann so oder so, aber beides hat Konsequenzen. Dann erziehe ich mein Kind zu einem Mensch, der beziehungsfähig ist. Weil menschliche Beziehungen funktionieren so, dass du eine Entscheidung hast, ob du ein Idiot bist oder ob du nett bist. Wenn du nicht lernst, irgendwann die Entscheidung zu treffen, wird einfach nur deine Laune siegen und du wirst beziehungsunfähig werden. Gottes Modell von Erziehung wirklich hat mit Wahlfreiheit und Konsequenz zu tun, aber sein Ziel ist immer Beziehung. Das ist das eine Modell, das es gibt. Es gibt aber noch ein anderes Modell. Und es funktioniert ein bisschen anders. Sehr wichtig, ihr Lieben, sehr wichtig. Im Alten Testament erzieht Gott mit Regeln und Strafe. Das ist aber nicht das Ende des Liedes. Gott sagt schon im Alten Testament, hey, was ich jetzt mache, ist ein vorbereitendes, eine erste Vorstufe. Er kündigt dann in Jeremia an, eines Tages kommt ein neuer Bund. Und der neue Bund funktioniert nicht unter Kontrolle und funktioniert nicht mit Regelerfüllung, sondern hat ein anderes Ziel. Er sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Das, ihr Lieben, ist Erziehung im Reich Gottes nach diesem Modell. Das heißt, du hast kleine Menschen, die nicht gehorchen, weil du sie sonst bestrafst. Die nicht gehorchen, weil sie Angst haben, dass du einen Wutanfall bekommst. Sondern du willst Männer und Frauen heranzüchten, die das Gesetz in ihrem Herz haben. Das heißt, sie wissen, ich habe eine Wahlfreiheit, aber die hat Konsequenzen. Und deswegen wähle ich eine gute Entscheidung, weil ich will beziehungsfähig sein. Okay? Das ist, wie Gott erzieht. Das Problem ist, dass wir Menschen oft relativ anders erziehen. Und es ist einfach so, wie gehst denn du um, wenn dein Kind nicht das tut, was du willst? Du sagst, Andrea, geh Klavier üben. Mag nicht. So, Andrea, ich habe schon mal gesagt, geh jetzt sofort Klavier üben. Mag nicht. Wenn du nicht sofort Klavier üben gehst, mag nicht. So, was machst du dann? Kannst du sagen, okay, tolle Theorie, Wahlfreiheit. das Ding ist, wenn ein Kind nicht das tut, was du willst, reagierst du normalerweise mit genau den Tools, mit genau den Werkzeugen, die du zu Hause gelernt hast. Da gibt's 3 oder 4 oder 5. Entweder du kriegst einen Wutanfall, fängst an rumzuschreien. Oder du wirst handgreiflich. Ich hau dir einen hinter die Löffel. Oder du gehst auf Selbstmitleid, sagst, ich mach den ganzen Tag alles für euch und keiner dankt es. Ja? So? Oder du vergisst es einfach, sagst, hey, bevor ich mich ärgere, ist doch egal. Und höchstwahrscheinlich hast du die Verhaltensweise von deinen Eltern. Hast höchstwahrscheinlich gelernt, so reagiert man. Und das Problem ist, dass ein Großteil von diesen Methoden, die ich euch gerade vorgestellt habe, eigentlich nichts anderes sind als Formen von Kontrolle. Formen von Kontrolle sind einfach nur, ich bin stärker als du, deswegen musst du tun, was ich will. Und ich bin stärker, das kann unterschiedlich sein. Es kann entweder körperlich sein, es kann sagen, ich pack dich einfach und nimm dich rüber. Oder ich schlag dich einfach. Oder es kann einfach nur sein, ich bin lauter als du, ich brüll lauter als du. Ja, akustisch laut zu sein, okay, weckt Angst. Wenn Mama mich schlagen kann, weckt Angst. Kontrolle weckt automatisch und immer Angst. Notwendigerweise regiert Kontrolle durch Angst. Okay? Ich denke mir, oh Mist, ich mach mal lieber, was die Mama sagt, sonst flippt sie wieder aus. Das heißt, das Kind gehorcht nicht, weil es irgendwas verstanden hat, weil das Gesetz in sein Herz eingeschrieben ist, sondern einfach nur aus Angst. Es bleibt äußerlich. Aber wo ist das Problem? Das Problem ist, es sucht nur nach einer Gelegenheit, wo du nicht hinschaust. Weißt du warum? Weil Menschen von Gott so erschaffen sind. Menschen sind erschaffen für Freiheit. Schau mal, ich habe einmal, da war ich 13 oder sowas, hat mir von irgendeinem Freund ein paar so Tricks in Selbstverteidigung, ich bin kein großer Selbstverteidigungsmensch, ein paar so Tricks beibringen lassen und der hat mir einen so einen Trick gezeigt, wie du jemanden ganz schnell auf den Boden drücken kannst. Und ich habe das bei einem anderen Freund von mir ausprobiert und gesagt, hey, darf ich dir mal einen Trick zeigen? Es war nicht gefährlich oder was, es war einfach ein kleiner Handtrick und ich hatte es so am Boden. Und im Reflex hat er mich so stark ins Gesicht geschlagen, dass mir die Brille ein paar Meter weggeflogen ist. Wir waren gute Freunde. So würdest du auch handeln. Wenn jemand auf dich zukommt und packt dich an der Kehle und drückt dich runter, was tust du? Du wirst versuchen, dem weh zu tun. Denn irgendwas in dir sagt, ich lass mich nicht kontrollieren. Und wenn jemand versucht, dich zu kontrollieren und du Angst davor hast, wirst du dich wehren. Und es ist ganz heiß und sagen Leute, oh, du bist so rebellisch. Nein, das ist nicht Rebellion. Wir Menschen sind nicht dafür geschaffen worden, kontrolliert zu werden. Leute, das ist wirklich was anderes als gesunde, das werden wir mehr und mehr sehen, als gesunde Grenzen, als Konsequenzen aufzeigen. Aber wenn du versuchst, deine Kinder zu konditionieren und zu kontrollieren, züchtest du in ihnen Rebellion. Das ist das Automatische, dass sie nur danach suchen, okay, eines Tages mache ich mein eigenes Ding. Sobald ich hier raus bin, ist mir das alles egal. Es kommt automatisch das Gegenteil von Beziehung raus. Du wünschst dir eigentlich, dass deine Kinder eines Tages, dass du ein gutes Verhältnis mit ihnen hast, durch Kontrolle, die durch Angst reagiert, schaffst du Distanz und Rebellion. Du gewinnst vielleicht äußerlichen Gehorsam, aber du verlierst ihr Herz. Und das ist das Gegenteil von dem, wie Gott handelt. Denn Gott ist Beziehung und Beziehung ist ihm das Wichtigste. Tu niemals Gehorsam mit einer guten Beziehung verwechseln. Es kann sein, dass du sagst, oh, mein Kind ist so gehorsam, gell? Unsere Annika ist immer so brav. Es kann schon sein, dass sie brav ist und dass sie sich innerlich denkt, ich will es nicht wiederholen. Oder vielleicht denkt sie es gar nicht, aber sie geht innerlich einfach auf Distanz. Sie sagt, alles klar, ich mache das schon. Hey, ich werde doch nicht blöd sein und mich anlegen hier. Ich check innerlich aus, okay? Ich mache das, aber mein Herz werde ich nicht zeigen. Ihr Lieben, Gott will dein Herz. Gott ist nie interessiert, dass du aus Angst vor Strafe einfach nur parierst. Furcht ist nicht in der Liebe. Denn der, der sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Gott ist nicht, wir Menschen sind diese Typen, ja, wie so Dirigenten oder Strippenzieher, die, wenn jemand anders ist, als ich will, dann muss ich irgendwie versuchen, ihn zu kontrollieren. Weißt du, dass Gott dich nicht kontrolliert, sondern er baut auf Beziehung? Es fühlt sich eigenartig an, wenn du denkst, hey, aber Gott, dann wie kannst du dir eigentlich sicher sein, dass ich das tue, was du willst? Er sagt, hey, der Heilige Geist führt dich in die ganze Wahrheit. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr. Wenn ihr meine Freunde seid, sagt Jesus, Johannes 15, wenn ihr meine Freunde seid, werdet ihr tun, was ich euch auftrage. Das heißt, wenn die Beziehung steht, wird sich das Verhalten anpassen. Aber wenn du mit Kontrolle und Angst agierst und Einschüchterung agierst, dann wirst du einfach nur das Herz verlieren. Das eigentlich Tragische ist, dass du eigentlich eh keinen Menschen kontrollieren kannst. Also eigentlich ist das ganze Konzept Unsinn. Du kannst keinen Menschen kontrollieren. Du kannst Leute nur äußerlich zwingen oder sowas, aber ihr Herz gewinnen kannst du nur durch Liebe und Beziehung. Nur, das trifft auf Leiter, auf Leitungsebene zu, auf Politiker. Leute, die versuchen, Menschen zu kontrollieren, verlieren das Herz von diesen Menschen und züchten Rebellion. Logisch, wenn du irgendein Despot bist, irgendein Gewaltherrscher, ist nur eine Frage der Zeit, bis es einen Aufstand gegen den gibt. Weil es im Herzen des Menschen was gibt, das dafür gemacht ist, sich nicht kontrollieren zu lassen. Jetzt sagst du, okay, bravo, dann machen wir einfach Wahlfreiheit und hoffen, dass unsere Kinder irgendwie, weiß ich nicht, das hört sich jetzt nach anti-autoritärer Erziehung an. Nee, es gibt eine Stelle, ganz am Anfang von der Bibel, wo Gott eine pädagogische Intervention macht, also pädagogisch einen Schritt macht, der sowas von interessant ist. Da kannst du echt was lernen über Erziehung.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und jetzt geht's weiter mit dem Vortrag Eltern nach dem Herzen Gottes. Von und mit dem Publizisten und Gebetshausleiter Dr. Johannes Hartl aus Augsburg.
Erste sündige Situation ist ja die Geschichte mit Adam und Eva, das kennt ihr mit der Frucht. Was ist die zweite Sünde, die passiert? Ganz dramatisch. Kain und Abel. Ja? Kain und Abel, das ist wieder fies. Beide bringen Gott ein Opfer, Kain und Abel. Ja? Aber da heißt es, der Herr sah auf Abel, aber auf Kain und das Opfer sah er nicht. Da denkst du wieder, Gott, das ist aber total fies. Nee, ist nicht total fies, weil Gott nicht sagt, Kain, mach, was du willst, sondern Gott. Das ist eine oft übersehene Bibelstelle. Ich habe die auch erst spät entdeckt. Gott spricht zu Kain. Kain ist total eifersüchtig. Oh, auf den Abel hat er geschaut. Der kriegt viel mehr. Ihr Lieben, jeder Mensch hat eine sündige Natur. Jedes Kind hat eine sündige Natur. Kinder sind neidisch. Hat mehr, ist voll gemein. Und jetzt könnte Gott agieren mit Kontrolle. Und sagt, wehe, du bist so neidisch. Hör auf, so neidisch zu sein. Was fällt dir ein, so neidisch zu sein? Der Neid geht nicht weg deswegen, ja, sondern das Kind geht einfach nur auf Distanz. Das Kind geht weg, hey. Aber du änderst das Herz nicht. Seid ihr bei mir? Ja? Lass uns schauen, wie Gott es macht. Gott spricht zu Kain. Er sagt, Kain, warum schaust du so finster drein? Und dann sagt er, nicht wahr? Wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Wow, das ist pädagogisch. Gott erlaubt, dass Kain in die Versuchung kommt. Aber er geht nicht weg. Er sagt nicht, mach dein Ding alleine, sondern da ist Beziehung. Aber er sagt, hey, du bist in der Situation, aber jetzt kommt's. Herrsche über ihn. So erzieht Gott. Er will Kain ermächtigen, eine gute Entscheidung zu treffen. Klammer auf, er trifft die Entscheidung nicht für ihn. Und das, ihr Lieben, ist am Kern von wahrer Erziehung nach dem Reich Gottes. Dass du sagst, hey, ich löse nicht dein Problem für dich. Ich bin da, um dir zu helfen, aber jetzt herrsche über ihn. Es gibt so viele Eltern, die ihre Kinder vor allen Konsequenzen bewahren wollen. Sagen, mach irgendwas und wenn es schief geht, ich bezahle schon die Rechnung. Fahr mit dem Auto, wenn du einen Unfall baust, ich bezahle die Rechnung, kein Problem. Aber dadurch lernt ein Mensch nicht zu herrschen. Zu herrschen in dieser Situation. Okay? Gott sagt, ich bring dich in die Situation, aber ich sag dir auch, es ist es an dir, über das zu herrschen. Okay? Man könnte diese Gegenüberstellung auch einfach mit Strichmännchen so zeigen. Okay? Hier ist einer, das ist der Große, das ist der Erwachsene. Ja? Und der bringt einen anderen Menschen dazu, nämlich den kleinen Menschen, der bringt den dazu, genauso groß zu werden, weil es sein Wunsch ist, dass es eigentlich Beziehung gibt. Okay? Die Idee ist die, ich bin hier, um dich zum Menschen zu machen, der gute Entscheidungen treffen kann. Selbstverantwortete Entscheidungen. Das ist das biblische, das ist das göttliche Modell von Erziehung. Das nicht göttliche Modell von Erziehung, in das wir aber oft verfallen, ist dieses, ich bin der große Mann, ich bin stärker als du. Und solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, tust du das, was ich sage. Und das Problem ist einfach das, dass da kann ich noch so viel reden, wie ich will. Der hier wird sich nach woanders hin orientieren. Das ist das Problem, das ist die Falle von Kontrolle. Das sind die zwei Modelle, wie du erziehen kannst. Das Ziel von diesem Modell hier, schau mal in die Bibelstelle rein. Was würdest du sagen? Was ist denn Gottes Ziel bei dieser Intervention? Was will er denn, was der Kain lernt? Was ist denn diese Haltung? Wie könnte man die nennen? Disziplin? Irgendwie so. Wenn wir sagen würden, das ist Kontrolle und das ist nicht gut. Ja, das Ding ist Selbstkontrolle. Selbstkontrolle. Und das wiederum ist ein absolut Kontrolle. Trolle. Selbst mit Trolle. Selbstkontrolle ist die Fähigkeit, die wir Menschen haben, ist total Wahnsinn, ist der Hammer. Ist die Fähigkeit, dass wir nicht Opfer der Umstände sind. Unsere Welt ist voll mit schwachsinniger Pädagogik, die Leute bewahren will vor Selbstkontrolle. Die sagt, wenn die Umstände so schlecht sind, ja, dann musst du zum Triebtäter werden, ganz klar. Du musst mal schauen, wie schlecht es dem gegangen ist in seiner Familie, kein Wunder. Und das ist die kulturelle Prägung von den Leuten, die können gar nicht anders. Natürlich kannst du anders. Es ist die Würde des Menschen, nicht nur so ein Ding zu sein, okay, hier kommt ein Reiz rein, hier kommt die Reaktion raus. Jeder Mensch hat die Aufgabe zu lernen, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben. Okay? Und das ist, wie Gott uns erzieht und das ist das, wie wir unsere Kinder erzählen wollen. Ich mach ein paar lustige Beispiele. Okay, jetzt kommen lustige Beispiele. Das Dramatische ist, das funktioniert natürlich nur, wenn du es selber vorlebst. Okay, wenn du selber austickst, das ist schwierig. Aber ich mache ein Beispiel. Erstmal, Situation ist, Annika ist 7 und sie hat als wöchentlichen Job, den Müll rauszutragen. Okay, ist nicht wahnsinnig viel, es sind 3 so kleine Müllbehälter, die muss sie raustragen. Erste Möglichkeit, Annika, bring den Müll raus. Ich will nicht. Annika, bring sofort den Müll raus. Ich will nicht. Annika, wenn du nicht sofort den Müll rausbringst. Ich will nicht. So, jetzt wird spannend. Was passiert jetzt? Jetzt kannst du entweder hier immer weiter die Modelle von Kontrolle ausfahren, dass du sagst, wenn du es nicht sofort rausbringst, dann schlage ich dich oder dann schreie ich ganz laut oder dann passiert irgendwie was ganz Schlimmes. Aber das willst du natürlich nicht. Du willst ja eine gute Mutter sein, ein guter Vater sein. Also sagst, ich sag's jetzt zum letzten Mal. Ich sag's jetzt zum allerletzten Mal. So. Was hat Annika bis jetzt gelernt? Annika hat bis jetzt gelernt, bevor Mama schreit und sagt, ich sag's jetzt zum allerletzten Mal, passiert gar nichts. Das heißt, Annika hat gelernt, wenn Mama was sagt, ist es gerade wurscht. Was haben wir denn über Gott als Vater gerade gelernt? Wir haben gelernt, dass er zu seinem Wort steht und dass er uns zur Eigenverantwortung erzieht. Okay? Wenn ich 4-mal Annika anschrei, jetzt passiert gleich was, wenn du nicht sofort gehst, lernt mein Kind, es ist gerade egal. Okay, dann mache ich weiter. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und dann fange ich einfach an rumzubrüllen. Jetzt weiß mir, was lernt Annika? Annika lernt, aha, so treibt man Mama zur Weißglut. Das ist ja interessant. So, weißt du, der Punkt ist der, jemanden zur Weißglut treiben zu können, ich sehe das bei meinen Kindern, das ist auch ein Machtspielchen. Ja? Der Kleine, der schwächer ist, kann den Größeren so lange ärgern, bis der ausflippt. Ist auch ganz cool. Weißt du, warum Kontrolle eine Lüge ist? Weil Kontrolle immer bedeutet, dass du dich eigentlich vom anderen kontrollieren lässt. Du versuchst, ihn einzuschüchtern, aber das heißt, du bist voll abhängig davon, von seiner Reaktion. Nächste Möglichkeit. Du willst so nett sein und sagst, okay, Annika, okay, wir machen halbe-halbe. Ja, aber du trägst wenigstens einen von den dreien raus. Ja, Annika lernt, erstmal, wenn Mama was sagt, mache ich es grundsätzlich nicht, weil es gibt noch einen besseren Deal, der später kommt. Annika lernt, wenn ich lang genug nichts tue, wird die Welt besser. Du musst mal vorstellen, wie zerstörerisch das ist. Du denkst, ich will nicht so streng sein. Okay, ich bin nicht so streng. Annika Schätzchen, liebes Annika Schätzchen, wenn du Müll rausbringst, bekommst du eine Schokolade. Was hat Annika gelernt? Annika hat gelernt, tu grundsätzlich nicht das, was dein Auftrag ist. Zweitens, warte total lang. Drittens, wenn jemand total genervt ist, macht's überhaupt nichts. Weil viertens, du kannst für dich noch was rausschlagen. Annika hat gelernt, sich durchs Leben zu mogeln. Annika hat gelernt, ein ganzes Stück weniger beziehungsfähig zu sein. Siehst du, wie zerstörerisch das ist? Annika hat überhaupt nicht gelernt, Freiheit und Konsequenz zu übernehmen, sondern Annika hat einfach nur gelernt, keine Ahnung, ich warte ab und irgendwie wird schon besser. Mama wird weinerlich, fängt an und sagt, eines Tages wirst du noch dankbar sein, eine Mutter gehabt zu haben, die alles für dich getan hat. Du bist genauso wie dein älterer Sohn und genauso ein Bruder und genauso wie dein Vater. Okay, Annika lernt, okay, im Zweifelsfall wirst du weinerlich, das hilft immer, aber tun muss man trotzdem nichts. Ich habe es als lustig dargestellt, aber es ist eigentlich total dramatisch. Wie sähe Wahlfreiheit mit Konsequenz aus, die Beziehung fördert? Ich mache ein Beispiel. Ganz einfach aus unserem Erziehungsalter. So, ihr lieben Kinder, es ist 17 Uhr. Ihr wisst, was das heißt. Jedes Kind, das Klavier geübt hat, bekommt heute eine Nachspeise. 8-Jähriger schreit, ich will nicht Klavier üben. Ich sag, das ist kein Problem, musst du auch nicht. Du hast eine völlig freie Entscheidung, ob du Klavier üben willst oder nicht. Die Konsequenz ist, Nachspeise oder nicht, in beiden Fällen, ich hab dich lieb. 8-Jähriger sagt, ist gemein. Ist okay. Ich muss nicht ausrasten. Schau mal, ich muss dich nicht einschüchtern, sondern ich nehme dich für voll. Ich sag, du kannst ja selber entscheiden. Du musst nicht Klavier üben. Ja. Alle Kinder, die Klavier geübt haben, dürfen heute Abend Sendung mit der Maus anschauen. Ich mache mal den Witz. Ich sag dann, aber Sendung mit der Maus ist eh nicht so toll. Komm, damit spar dir den Unsinn mit dem Klavier üben. Bleib einfach hier sitzen. Sendung mit der Maus. Ich will's anschauen. Ja, ganz einfach. Unsere Kinder kriegen Taschengeld. Jedes Kind, das am Samstag um 12 sein Zimmer aufgeräumt und gesaugt hat, kriegt Taschengeld. Und es gibt keine Erinnerung daran. Aua. Tja, du hast 7 Uhr, also ich spreche nicht von Dreijährigen, okay? Ich spreche nicht von Dreijährigen, aber von der Tendenz her, zu sagen, okay, kleiner Schatz, was willst du tun? Ich werde noch mehr lustige Beispiele in die Richtung bringen, speziell in Teil 3, aber das ist die Denkweise, zu sagen, hey, du musst es nicht, du hast eine Entscheidung, aber die Entscheidung hat Konsequenzen. Ja, du benimmst dich am Tisch unmöglich. Hey Schatz, möchtest du bei uns bleiben und die Tischregeln halten? Oder möchtest du auf deinem Zimmer essen? In beiden Fällen, ich hab dich lieb, okay? Aber du hast eine Entscheidung und die Entscheidung wird Konsequenzen haben. Du triffst die Entscheidung. Du triffst die Entscheidung, okay? Diese Ding hier, lehrt Kinder einen externen Fokus zu haben. Sowas wie, okay, wenn ich das und das tue, wer ist dann sauer auf mich? Okay, wenn ich das und das tue, ist die Mama sauer. Aber ich will ja gar nicht, dass sie mir gehorchen, weil ich sonst sauer werde. Sondern ich will, dass sie was Richtiges tun, weil sie wissen, wenn ich das und das und das tue, hat es in meinem Leben die und die Konsequenzen. Aber Kinder sträuben sich, weil es viel angenehmer, sich über Papa und Mama aufzuregen. Es ist viel angenehmer, als selber Verantwortung zu übernehmen. Ja? Wie viel muss ich denn Latein lernen? Du musst überhaupt nicht. Welche Note hättest du denn gerne? Das kannst du nicht mit allen Kindern machen. Es gibt auch Kinder, die sagen, es wäre völlig wurscht. Du musst eine Konsequenz aufzeigen, die ihnen wichtig ist. Okay, wir machen das Ding mit der Nachspeise bei dem unserer Kinder, das für Nachspeise lebt und stirbt. Okay, du musst es für was machen. Ja, aber wirklich, welche Note hättest du gerne in Latein? Ich kann dich beraten, wie viel du dafür lernen musst. Und du lernst ja nicht Latein für mich, es ist ja dein Leben. Aber ich kann dir sagen, was du mit deiner Zeit hast, das hat Konsequenzen. Und wenn du lernst, mit dem umzugehen, mit den Konsequenzen zu leben und dein Verhalten anzupassen, ja, mein Job ist es nicht, dich zu kontrollieren. Mein Job ist es, aus dir einen Mensch zu machen, der beziehungsfähig ist. Weil der sein Wort hält. Der weiß, wenn ich das und das mache, das schädigt eine Beziehung. Okay, das hat sich jetzt ein bisschen vielleicht mechanistisch angehört. Sowas wie Selbstkontrolle, pipapo. Ich möchte aber ganz klar sagen, und das ist mein letzter Punkt heute, Gottes oberste Priorität ist die Herzensbeziehung.
Willkommen zurück im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, wo jetzt der Publizist und Gebetshausleiter Dr. Johannes Hartl aus Augsburg fortfährt mit seinem Vortrag unter dem Titel Eltern nach dem Herzen Gottes.
Gottes oberste Priorität ist die Herzensbeziehung. Aber klar, eine Beziehung ist nur dann intakt, wenn ihr irgendein Miteinander findet. Also ich kann nicht sagen, hey Stefan, ich will dein bester Freund sein, aber ich will mich immer wie ein totaler Idiot dir gegenüber verhalten, will nie das tun, was ich gesagt habe und ich will dich einfach ständig in deinen Wünschen ignorieren. Ich will, das ist überhaupt eines der Hauptaussagen von meiner Serie, ich will meine Kinder für voll nehmen. Weißt du, dass deine Kinder Menschen sind? Also echte Menschen, im Sinne von, die haben einen Geist, die können Sünde von Gerechtigkeit unterscheiden. Kinder sind geistlich nicht blöd. Kinder können einen Geschmack entwickeln, was ist gut und was ist böse. Und sie haben eine Wahlfreiheit. Kinder sind nicht klein, Kinder sind nicht doof. Kinder spüren schon relativ bald, ich kann rebellisch sein und bockig oder ich kann demütig und wahrhaftig sein. Aber ich hab eine Sehnsucht, dass wir was lernen. Es gibt im ersten Korintherbrief von Paulus eine Aussage, das sagt er eigentlich über sein Verhältnis zur Kirche von Korinth, aber sehr tief. Er sagt, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Er sagt, ihr habt viele Zuchtmeister, aber nicht viele Väter. Er sagt, ich empfinde für euch wie ein Vater. Ich glaube, es gibt in unserer Welt viele Zuchtmeister und wenig Väter. Zuchtmeister ist einer, der irgendwie einfach Verhalten konditionieren will, Verhalten kontrollieren will. Er sagt, aber eigentlich, was wir brauchen, eigentlich ist Väter. Es geht nicht darum, Kinder dazu zu bringen, schön brav zu sein, den Mund zu halten, sondern die Frage ist, wie werden Männer und Frauen Gottes herangezogen, die liebesfähig sind, die wahrhaftig sind, die fähig sind, sich selbst zu kontrollieren. Einfach ein paar Ein paar Tipps zum Abschluss. Eben Thema heute einfach grundlegend ist noch, wie ist Gott als Vater grundsätzlich? Wir brechen es dann in den nächsten Folgen Stück für Stück auf. Was heißt das für ein kleines Kind? Das sieht für einen Säugling ganz anders aus wie für einen Teenager. Was heißt es für ein kleines Kind? Was heißt es dann, wenn das Kind nach und nach Verantwortung übernimmt? Und schließlich, was heißt es fürs Familienzusammenleben? Das sind praktisch nur die Grundwerte. Aber das erste ist Priorität der Herzensbeziehung. Zeig ihnen dein Herz. Ich spreche hier gerade auch zu uns Vätern. Wir sind oft nicht so wahnsinnig gut drin, wirklich diese Herzensnähe aufzubauen. Aber du musst dir vorstellen, jedes Mal, wenn du deine Kinder schimpfst oder wenn du von deinen Kindern was willst, dass sie was für dich tun oder wenn ihr eine Krise habt, hör kurz zu, ist es wie eine Abhebung von einem Beziehungskonto. Okay? Es gibt im zwischenmenschlichen Ding gibt's Beziehungskonten. Das ist wie, wenn dein Konto im Plus ist, weil ich gut mit dir kann und ich mag dich und wir haben oft freundliche Worte ausgetauscht, dann können wir auch damit umgehen, wenn es mal kracht. Aber wenn das Konto leer ist, wenn eh schon nichts da ist, dann ist eine Krise tödlich. Okay? Als Elternteil, mein Ziel kann nicht sein, nur Verhalten zu korrigieren, sondern ich will mein Herz zeigen. Ich will einzahlen in dieses Konto. Ich will wirklich verstehen. Ich will wirklich mein Herz zeigen. Das heißt auch, hey, schau mal her. Dieses Ding hier heißt auch zu sagen, hey Schatz, wenn du mich anlügst, verletzt du unsere Beziehung total. Mir tut es total weh. Okay? Manche Eltern haben den Eindruck, sie müssen immer cool sein, okay? Dürfen ihre Gefühle nicht zeigen. Du darfst deinen Kindern schon zeigen, wo du schwach bist. Wo du sagst, hey, da habe ich was falsch gemacht. Bitte, du kannst deine Kinder auch um Vergebung bitten, auch kleine. Du kannst sagen, hey, ich hab echt falsch verhalten dir gegenüber. Bitte vergib mir. Zeig ihnen dein Herz. Schließlich, wir haben von Gott gesehen, dass er derjenige ist, der Identität ins Leben spricht. Einfach nur so viele Eltern haben es nie gelernt und ich glaube, wir Deutschen sind auch nicht besonders gut drin. Ich nenne diesen Punkt Liebe, die spricht. Am Sterbebett, der 60-jährige Sohn, der 85-jährige Vater, sagt der Vater zum Sohn, du weißt schon, dass ich mein ganzes Leben stolz war auf dich, oder? Der Sohn antwortet, und warum hast du mir das nie gesagt? Liebe, die nicht spricht, kommt nicht an. Du kannst noch so viel Liebe empfinden, wenn du nicht schaffst, sie zu zeigen und nicht verbal auszudrücken, dann kommt sie beim Gegenüber nicht an. Und das ist das Problem, wenn du das nicht erlebt hast bei deinen Eltern, hast du das nicht natürlicherweise drin. Das heißt, du musst es lernen in diesem Sinne. Du musst sagen, wow, ich bin hier von meiner Familie her so geprägt, wir haben nie Zärtlichkeiten gezeigt.
Also,
nicht geschimpft ist genug gelobt zu diesen Dingen. Ja? Wenn du so geprägt bist, musst du sagen, hey, ich bringe das ans Kreuz, weil Jesus, du bist ganz anders. Und Vater, du bist ganz anders. Und ich will von dir lernen, nicht einfach nur meine Familienstory weiter. Liebe spricht. Liebe sagt, du bist schön. Wie sehr brauchen Töchter das zu hören? Du bist ein schönes Mädchen. Wie sehr braucht ein kleiner Junge das zu hören? Du bist ein ganzer Kerl. Du hast es drauf. Und wie viele hören es nicht? Obwohl ihre Eltern es empfinden. Es ist nicht, dass die Eltern nicht stolz sind, aber sie bringen es nicht über die Lippen. Oder da ist nie eine Umarmung. Da ist nie einfach mal ein Komm in den Arm. Du bist einfach sicher bei mir. Liebe möchte sich zeigen. Liebe zeigt sich. Einfach nur ein paar kleine, das ist so banal, aber wenn die Herzensbeziehung die Priorität ist, ich behaupte, alles, was dir im Leben wirklich wichtig ist, zeigt sich entweder in deinem Zeitplan oder es ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja, wenn du sagst, Sport ist mir wahnsinnig wichtig, dann treibst du den Sport. Immer mal, also ich bin von meinem Wesen grundsätzlich sportlich. So, ich brauche da nicht noch spezielle Zeit, wo ich Sport treibe, weil alles in mir ist schon Sport. So, aha. Ja, aber so reden manche über ihre Familie, die sagen, hey, meine Familie ist so wichtig. Wenn du sagst, okay, wann sind die Zeiten, wann machst du wirklich mit deinen Kindern was, wann seid ihr wirklich als Familie zusammen? Wenn du das nicht benennen kannst in einem Wochenplan, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es mehr ein Anliegen von deinem Herzen ist, aber nicht Realität. Also einfach die Frage, wann sind feste gemeinsame Zeiten? Ich möchte zurückkommen nochmal zu dem, wie Gott als Vater ist. Spürst du, wie verlässlich er ist? Er ist so treu. Er ist so berechenbar. Er ist so stetig. Ich glaube, Kinder brauchen im Wesentlichen so einen sicheren Rahmen. Kinder können mit unglaublich viel umgehen, auch mit Sachen, die nicht perfekt sind. Aber wenn sie wissen, das ist ein sicherer Rahmen, auf das kann ich mich verlassen. Und das steht dann auch. Das ist unsere gemeinsame Zeit. Geht oft nicht immer um die vielen Stunden. Wenn du sagst, okay, ich kann nicht jeden Tag 2 Stunden mit deinen Kindern spielen, dann kannst du das nicht. Ist okay. Aber wenn du Zeit hast, dann nimm dir die, dann halte die ein und dann mach nur das. Bau diese festen Zeiten ein. Wirklich, das Blöde ist, gell, es gibt ja dringend und wichtig. Dringend ist das, was sofort getan werden muss. Aber manche Sachen sind wichtig, aber nicht dringend. Ja, zur Krebsvorsorge zu gehen, ist nie dringend. Aber wenn du es nicht machst, bist du halt irgendwann vielleicht tot. Familienzeit ist nie dringend. Du sagst immer, heute geht's nicht. Heute geht's nicht. Jetzt ist gerade so viel los. Ich spreche zu mir selber, hey. Bin selber in dieser Schule. Aber ich werde ernten, was ich sähe, okay? Und feste Familienzeit ist absolut brutal wichtig. Ich glaube, es gibt überhaupt niemanden, dessen Kinder aus dem Haus sind und der sich denkt, ich wünsche, ich hätte ein bisschen weniger Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ich glaube, aber auch einfach so, Kinder leben von und lieben feste Rituale. Was ist am Morgen? Wir beten zusammen. Was am Abend? Wir essen zusammen. Wir beten am Abend vorm Bett gehen. Kinder sind geistliche Wesen. Ich werde im Teil 4 noch mehr dazu sagen. Kinder können die Stimme Gottes hören. Aber wer bringt die Kinder zu Bett? Gibt es da einen Rahmen? Gibt es da ein Ritual? Gott ist ein Gott von Ordnung und von Verlässlichkeit. Das hat einen tiefen Sinn. Schließlich, ich liebe das. Im Judentum, jetzt gerade war Rosh Hashanah die letzten Tage, im Judentum gibt es praktisch für alle großen Feste Hinweise, wie man das als Familie feiert. Das ist beim Schabbat so, das ist besonders bei Pessach so, beim Sederabend, das genau definiert, dass ein Kind eine bestimmte Frage stellen muss. Und wenn kein Kind da ist, dann muss man den Jüngsten nehmen, auch wenn der 40 ist, aber gilt noch als der Jüngste. Du musst dir das vorstellen, die Vorstellung ist, für so eine geistliche jüdische Feier brauchst du eigentlich ein Kind. Ist eigentlich dafür gemacht, das in der Familie zu feiern. Ich glaube, da ist ein unglaublich tiefer Wert drin, gemeinsam zu feiern. Und deswegen, ja, da kommt natürlich auch wahrscheinlich der Katholik in mir durch, aber das können alle von euch. Es ist etwas Schönes, feiern als Fest gemeinsam. Heiligabend oder irgendwas Besonderes und dann werden Kerzen angezündet, dann zieht man sich schön an, wir machen was Schönes gemeinsam. Sowas zeigt dem Kind einfach, hey, ist nicht umsonst. Gott erschafft einen Schabbat, einen 7. Tag und sagt, jetzt wird geruht. Und Gott erschafft sogar die Leuchten am Himmel. In Genesis 1 und 2 steht geschrieben, in Genesis 1, dass er die erschaffen hat zur Bestimmung von Festzeiten. So lustig, oder? Gott sagt, ich brauche dringend noch ein paar Sterne, damit wir immer wissen, wann wir feiern sollen. Das finde ich total gut. Sagt Gott, eins ist ganz wichtig, wir brauchen immer einen Anlass zum Feiern. Deswegen erschaffe ich Sterne, die immer wieder Anlässe zum Feiern produzieren. Finde ich total gut. Also Gott liebt gemeinsame Feiern. Und schließlich der letzte Punkt ist ein bisschen nachdenklich und der spricht an alle von euch, auch an die Single, auch an die Paare ohne Kinder, auch an die, die schon Großeltern sind oder wie auch immer. Und das ist der nachdenkliche und tiefe Punkt, der einfach nur heißt, kümmere dich um deine eigene Geschichte. Ja? Kümmere dich um die eigene Geschichte. Damit meine ich, du wirst ein ganzer, reifer, beziehungsfähiger und liebender Mensch. Dann, wenn du dich deinen eigenen Schattenseiten, deinen eigenen Verletzungen, den eigenen schmerzhaften Elementen von deiner Geschichte stellst. Das Blöde ist, deine Kinder werden all das Zeug in dir triggern. Das ist ganz interessant. Viele Leute leben auch und denken, oh, meine Kindheit war voll gut. Dann sind sie 30 und dann kriegen sie Kinder. Und im Umgang mit ihren eigenen Kindern merken sie, wow, ich reagiere total schlecht. Oder wenn ich mein Kind so sehe mit 3, merke ich erst, wie ich mich in dem Alter gefühlt habe. In der Art und Weise, wie du auf Kinder auch reagierst. Ganz harte Sache, gell? Es gibt manche Leute, die haben emotional überhaupt keinen Zugang zu Kindern. Sehen so ein Kind und denken sie, das sagt viel über das, wie du mit dir selber umgehst. Wie du mit deinem eigenen kindlichen Teil umgehst, mit deinen Gefühlen umgehst. Und, oder wenn du merkst, ich schaff das nicht, ich kann nur so ein Kumpel sein, ich schaff das nicht meinem Kind gegenüber eine Autoritätsperson zu sein. All das lehrt dich brutal viel über deine eigene Geschichte. Und es macht auch nichts, es ist nicht schlimm, wir sind alle nicht perfekt. Und der Herr mutet dir auch deine eigene unvollständige Geschichte zu. Der Herr hätte dich vor allem bewahren können. Aber er lässt es zu. Er ist der himmlische Vater, der will, dass du bist. Er hat echtes Sagen, aber er liebt dich bedingungslos, total. Total, mehr als jeder irdische Vater das ohnehin je hätte tun können. Vielleicht, wenn du noch perfektere Eltern gehabt hättest, wer weiß, vielleicht wärst du gar nicht so nah an Gott dran. Wer weiß. Gott lässt diese Lücken auch manchmal. Er erzieht zur Eigenverantwortung, er erspart dir nichts. Gell? Das gibt's schon. Wir leben schon in einem Trainingsprogramm auf der Erde, ist nicht immer alles leicht, aber sein Ziel ist ja viel mehr, als dass es dir immer gut geht. Väter auch. Mein Ziel ist nicht, dass mein Kind möglichst viele Bonbons isst. Das kriegt auch mal ein Bonbon, aber mein Ziel ist eigentlich, dass das Kind gut mit sich umgeht, sich gut ernährt. Das Kind sagt, folge mein Papa, wenn du mich lieb haben würdest, bekäme ich immer ein Bonbon. Und so sprechen wir oft mit Gott. Aber Gott weiß viel mehr und er zieht uns zur Eigenverantwortung. Er steht total für sein Wort. Er gibt immer eine neue Chance. Er konfrontiert auch Sünde, aber wenn die negative Prägung, das, was nicht da ist, die Sünde, wenn das sterben muss, spricht der perfekte Vater Identität in dein Leben. Und du wirst total viele Fehler machen. Du wirst Fehler machen als Vater und als Mutter. Du wirst Fehler machen als Single. Das ist nicht so schlimm, weil du hast einen perfekten Vater. Und der ist für dich da. Und Jesus ist für dich gestorben, um dich zu versöhnen mit diesem perfekten Vater, um dich heimzuholen ins Haus des Vaters. Das ist eine Heimat, das ist eine zweite Kindheit, die besser ist als eine perfekte Kindheit. Das ist ein wiedergefundenes Zuhause, das besser ist, als wenn du nie von zu Hause fort hättest müssen. Er ist wirklich gut. Er ist wirklich gut und er weiß wirklich, was er tut. Und er ist wirklich gut zu deinen Kindern. Er ist wirklich gut zu dem Kind in dir, zu dem verletzten Kind in dir vielleicht. Er ist der perfekte Vater und einer, den du nie hergeben musst. Einer, der nie stirbt, einer, der nie dich missbrauchen oder verlassen wird. Das ist das Evangelium, das ist die eigentliche Botschaft und das ist die einzige Quelle, aus der raus wir unsere Kinder ins Leben lieben können.
Sie hörten die Abschlussworte des Vortrages »Eltern nach dem Herzen Gottes« von dem Publizisten und Gebetshausleiter Dr. Johannes Hartl aus Augsburg, dem wir herzlich für diesen Vortrag danken. Die weiteren hörenswerten Vortragsteile und noch mehr Material von Dr. Hartl erhalten Sie auf www.gebetshaus.org. Schauen Sie doch auch in unsere sozialen Medien hinein, und zwar zum Beispiel auf Instagram, Google+ oder Facebook. Bei Ihnen bedankt sich aus München ganz herzlich Leon Bichler fürs Zuhören und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne als CD bestellen ab Montag unter folgender Rufnummer 08328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 8328 921 120. Die Sendung kann auch gerne als Podcast heruntergeladen werden, entweder auf unserer Homepage horeb.org oder natürlich in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Bleiben Sie doch auch jetzt noch dran und beten Sie mit uns das Gebet zur Todesstunde des Herrn und den anschließenden Barmherzigkeitsrosenkranz. In jedem Fall alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.